Ja, ich möchte gleich von Anfang an herzlich danken für die Einladung, hier wieder zu sein. Ich habe hier in diesem Raum 15 Jahre lang gepredigt und das war vor 15 Jahren das letzte Mal. Also es ist spannend, oder? 15 Jahre hier, 15 Jahre weg und jetzt wieder da. Und ich habe mich sehr gefreut, heute Morgen hier bei euch zu sein. Ja, ich bin schon seit 5 Jahren pensioniert und genieße das Rentner-Dasein. Gut, ich möchte mir heute mit euch etwas zum Thema Emmausjünger anschauen. Ich weiß ja, dass die orthodoxe Kirche heute Ostern feiert. Wir haben Ostern vorher gefeiert, und aber in der orthodoxen Kirche wird heute Ostern gefeiert. Und darum passt dieser Text auch aus dem Lukas-Evangelium sehr dazu hinein in das Ganze. Steigen wir in den Text ein. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an, aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Wir haben also diese Geschehnisse vor Ostern, Karfreitag, die über das sie reden, hier diese Jünger. Und sie haben sich aufgemacht in Jerusalem und von Jerusalem wegzugehen nach Emmaus. Versuchen wir uns ein bisschen hineinzufühlen in diese beiden Leute, in diese beiden Jünger. Was mit ihnen passiert ist. Sie sind eigentlich tief traumatisiert. Sie sind enttäuscht. Sie sind Jünger von Jesus gewesen. Sie sind mit diesem Mann unterwegs gewesen. Sie haben gehört, was er gesprochen hat. Sie haben gesehen, was er getan hat. Sie haben miterlebt, wie er Tausende von Menschen mit ein paar Brötchen und Fischen versorgt hat. Wie er Tote auferweckt hat, wie er Blinde geheilt hat, wie Lahme gehen wurden. Sie haben miterlebt, dass dieser Jesus Christus der Messias sei, der Messias ist, den sie erwartet haben. Und ihre Erwartung war, dass dieser Messias sie von dem Joch der römischen Besatzung befreien würde. Sie haben erwartet, dass dieser Messias ihnen Glück bringt, ihnen Wohlstand bringt, die Armut besiegt, dass Hoffnung kommt, dass Freude kommt, dass das Volk wieder aufsteht, wieder das Volk Israel wieder eine Krone bekommt, einen König bekommt. Sie waren voller Erwartung, voller Enthusiasmus. Und dann endet die Sache, dass sie ihn verhaften in der Nacht und am Morgen bereits kreuzigen. Und als er stirbt, ein Trauma, ein dramatisches Erlebnis. Sie sind zutiefst erschüttert, sie sind zutiefst enttäuscht. Ihre Erwartungen, ihre Hoffnungen, ihre Träume, ihr Leben hat geendet an diesem Tag. Es war alles anders, nicht so, wie sie es erwartet und geträumt hatten. Das war der Grund, dass sie weggelaufen sind. Dass sie sich verabschiedet haben, gesagt haben, wir ziehen weg, wir gehen weg von hier. Wir können hier nicht bleiben. Und dann kommt da, als sie unterwegs sind und miteinander reden, kommt ein Dritter dazu, ein Begleiter, ein Wegbegleiter, schließt sich ihnen an und sie erkennen ihn nicht. Das ist Jesus selbst, der Auferstandene, der auferstanden ist. Aber sie erkennen ihn nicht. Wisst ihr, das begeistert mich so in diesem Text, in diesem ersten Teil dieser Geschichte. Es begeistert mich so, wenn wir mit Jesus Christus leben, wenn wir uns als bekennende Christen bezeichnen, dann müssen wir und können wir nicht erwarten, dass unser Leben dann jetzt einfach Schokoladenkuchen und Eierlikör ist. Ja, dass wir jetzt verschont sind von aller Unbill, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass wir keine Probleme mehr haben, dass wir keine Konflikte mehr erleben, dass jetzt einfach Gott uns hilft in einem süßen, fröhlichen, guten Leben. Sondern in unserem Leben passieren auch Dinge, die traumatisch sein können. Wir erleben auch als Christen traumatische Erlebnisse. Aber Gott ist immer da mit dabei. Jesus kommt auch in diese Situation hinein. Er ist da. Verlässt uns nicht. Ich werde euch nie, keinen Tag bis in alle Ewigkeit im Stich lassen. Ich bin da. Das Problem ist, wir merken es nicht. Wir erkennen ihn nicht. Wir sind uns nicht bewusst, dass das so ist. So wie diese beiden Jünger. Sie gehen nach Emmaus. Emmaus heißt wörtlich heiße Quelle. Mit anderen Worten, ein Teil davon, dass sie da hingegangen sind, dass sie da hingehen wollten, war vermutlich ein bisschen Wellness, oder? Heiße Quellen, das tut gut, da rein ins Bad hineinzuliegen und sich da, ja, wir machen ein bisschen Wellness. Wir tun uns etwas Gutes, weil wir sind entmutigt, wir haben keine Hoffnung mehr. Wir sind hoffnungslos. Und dann hat Emmaus auch die Bedeutung, da haben die Makkabäer, das war in der Zwischenzeit von Maleachi zu Matthäus, oder also Altes Testament, dem eigentlichen Ende des Alten Testaments zum Neuen Testament, in dieser Zwischenzeit haben die Makkabäer gegen eine seleuzidische Armee 185 vor Christus, haben sie dort einen Sieg errungen. Und das war natürlich im Bewusstsein des Volkes. Wir haben eine Nachfolgerarmee des Alexander des Großen, haben wir da besiegt. Also sie gehen hin an einen Ort, wo sie von guten Erinnerungen leben konnten, wo sie sich in Erinnerung bringen konnten. Aha, aber wir waren mal stark. Wir haben mal was erlebt. Wir haben mal was vollbracht. Die Stadt, also Emmaus, wurde dann eine Stadt und wurde dann umbenannt in Nikopolis. Später, was wörtlich heißt, Stadt des Sieges. Also diese beiden Dinge, sich etwas Gutes antun, sich entspannen, irgendwo etwas finden, was mir gut tut und auf der anderen Seite mich erinnern an die Siege der Vergangenheit, an die guten Zeiten, guten alten Zeiten von früher. Ob sie so gut waren, ist eine andere Frage. Was beschäftigt euch denn so sehr, fragt der Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt. Was denn, fragte Jesus. Sie erwiderten das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und aber. Unsere Hohepriester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie sind am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so vor, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Wir spüren diese Hoffnung, der Verlust der Hoffnung, diese Enttäuschung in den Worten, in diesem Bericht, den die beiden da dem dritten Jesus, den sie nicht erkennen, erzählen. Das ist alles geschehen, das hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Unser Leben, das wir uns vorgestellt haben, mit Jesus in dieses Königreich hineinzukommen, in die Erlösung zu erleben von Israel, all das ist verloren gegangen. Wir haben unsere Hoffnung verloren. Und dann kommen am dritten Tag noch die Frauen vom Grab zurück und erzählen, dass der Engel berichtet habe, er lebe. Oh, Achtung, was passiert hier? Heute sagt man einem, das neudeutsche Wort dafür heißt Fake News, oder? Sind das Fake News oder was ist da los? Können wir das wirklich glauben, darauf vertrauen und so weiter? Sie sind völlig am Boden, enttäuscht, hoffnungslos. Passt auch ein bisschen in unsere Zeit. Ups, bin ich zu weit. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch so schwer vom Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Jetzt macht Jesus mit ihnen ein Bibelstudium. Er fängt bei Mose an, bei der Tora, und geht durch den ganzen Tanach, das ganze Alte Testament hindurch. Und erklärt ihnen und zeigt ihnen anhand der Bibel, die Bibel damals war ja nur die hebräische Bibel, das Alte Testament, das sie hatten, das Neue war noch nicht da. Anhand der Bibel erklärt er ihnen, dass der Messias auch leiden musste. Dieses Bild eines Messias, das sie damals hatten, dass er kommt als ein mächtiger König, der kommt, um uns zu befreien, politisch, militärisch, aus der Hand der Römer und der Idumäer, Herodes und, der Israel wieder zur Größe führt, größere politische Macht und. Dieses Bild demontiert er hier. Er sagt, seht ihr nicht in der Bibel, dass auch der Messias, den ihr erwartet, der Sohn Gottes, Gott selbst, leiden wird, durch schwere Zeiten hindurchzugehen, damit er zur Herrlichkeit kommen kann. Er hat ihnen die Bibel erklärt und ihnen gezeigt, hey, Gott zu vertrauen heißt nicht, dass es dir persönlich dann einfach nur noch gut geht, sondern es kann sein, dass Dinge geschehen, die nicht unbedingt angenehm sind. Aber all das hat einen Zweck, all das hat einen Zweck, den Gott im Sinn hat zu erfüllen. Ich liebe die Bibel. Ich liebe das Alte Testament. Ich finde es großartig, da hineinzutauchen und sich damit auseinanderzusetzen und zu merken, da steckt so viel drin. Ich kenne kein Buch, ich kenne nichts auf dieser Welt, wie die Bibel ist. Für mich ist die Bibel wie eine Zwiebel. Du entfernst eine Haut, dann kommt die nächste Haut. Du entfernst wieder eine Haut, dann kommt die nächste Haut. Du entfernst wieder eine Haut, dann kommt die nächste Haut. Also je tiefer du gräbst, je tiefer du suchst, je tiefer du dich damit beschäftigst, desto mehr kommt zum Vorschein. Es ist eine Quelle, ein Brunnen, der nicht versiegt. So spannend. Ich liebe es. Ich liebe die Bibel. Und ich bin so dankbar, dass Jesus hier diesen völlig demoralisierten, enttäuschten Jüngern die Bibel nimmt und ihnen die Bibel öffnet, ihnen erklärt, worum es eigentlich geht, was eigentlich mit ihm zusammenhängt und Sache ist. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, Bleib doch bei uns, es ist schon Abend und wird gleich dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus, und als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, denn sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Sie sind schlussendlich in Emmaus angekommen. Wir wissen nicht, ist dieser Kleopas hat er dort gewohnt? Es gibt Vermutungen, dass er der Mann der Maria war, also eine der Maria, die eben auch mit Jesus zu tun hatte, nicht die Mutter Jesu. Wir wissen es nicht. Oder sind sie dort in ein Gasthaus gegangen? Wir wissen es nicht. Sie haben Jesus gedrängt zu bleiben, weil er es getan hat, das wolle er weiter. Und er ist dann hinein, mit ihnen hineingegangen, und sie haben zusammen das Abendmahl, also das Essen am Abend, eingenommen. Wir müssen immer noch das Ganze, wenn wir das in die Geschichte hineinversetzen, müssen wir uns bewusst sein, all das geschah noch während dem Passafeier. Es war immer noch Passa, jüdisches Passa. Also sie haben dort sie mussten immer noch ungesäuertes Brot, Matze essen, Fladenbrot essen, und es war immer noch Passa offiziell. Die Passafeier war noch nicht durch. Das war ja alles am Sonntag, die Geschichte erzählt, war am ersten Tag der Woche, wo noch Passafest war. Und dann gingen sie hinein und sie haben sich hingesetzt und waren die Gäste eigentlich dort, die dort zusammen gegessen haben. Und dann hat Jesus das Brot genommen, hat das Segensgebet gesprochen und hat es in Stücke gebrochen und ihnen gereicht. Und da erkannten sie ihn. Da plötzlich erkannten sie ihn, wussten, wow, es ist Jesus, Jeshua, der Messias, er ist es. Woran haben sie das erkannt? Das ist die Frage hier, oder? Ich meine, wenn einer ein Brot bricht, zu erkennen, wer er wirklich ist. Erinnerung, ja, ist eine der Möglichkeiten. Absolut. Es hat mit der jüdischen Kultur zu tun, denke ich. Die Erklärung mit der jüdischen Kultur hilft mir, das viel besser zu verstehen. Gut, das ist das Gebet, das Jesus gesprochen hat, wenn es noch Passa war. Gesegnet seist du, Herr, unser Gott, König des Universums, der Brot aus der Erde hervorbringt. Gesegnet seist du, unser Herr, Gott, o König des Universums, der uns durch seine Gebote heilig macht und uns befiehlt, Matze zu essen. Das ist dieses ungesäuerte Fladenbrot. Und dann sagt, das ist das Gebet, das gesprochen wird, weil noch Passa ist. Und eigentlich ist in der jüdischen Kultur es üblich, dass der Gastgeber soll das Brot brechen oder segnen. Es ist üblich, dass der Gastgeber derjenige ist, der das Brot bricht. Die Gäste sitzen da und warten, nehmen dieses und wenn bekommen dann das Brot und dann wird gegessen. Jetzt schaut, was passiert ist. Sie sind reingekommen, drei Männer, sie haben dort das Mahl, das Essen bekommen und diese drei Männer waren Gäste im Haus. Stimmt's? Diese waren nicht die Gastgeber, sie waren die Gäste. Und ein Gast macht das nicht, vor allem nicht in der Passafeier. Er macht das nicht, dass er das Brot nimmt, es segnet und bricht. Es gehört sich nicht, die Kultur gehört sich nicht. Der Gastgeber soll das Brot pressen. Niemand soll seine Hand ausstrecken, um das Brot zu segnen. Das bedeutet, dass in den Tagen Jesu die Auffassung herrschte, dass niemand seine Hand ausstrecken sollte, um das Brot zu segnen. wenn der Messias kommt. Die Befugnis, das Brot zu segnen, lag immer beim Gastgeber. Es sei denn, der Messias ist da. Wenn der Messias da ist, dann segnet er das Brot und bricht das Brot. Und das ist genau passiert. Nicht der Gastgeber hat das Brot gesegnet und hat es gebrochen und ausgeteilt, sondern es war Jesus, der Messias. Und da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, wow, es ist der Messias. Jesus ist da. Und wupp, weg war er. Spannend. Spannend, was man mit dem Auferstehungsleib, was heißt denn in der Bibel, dass wir alle auferstehen, oder? Dass wir eines Tages auferstehen und einen neuen Leib bekommen. Und dieser Leib, was war Jesus, hat denn schon? Er ist der Erstling davon, er ist der Erstgeborene darin. Oder? Er hat diesen Leib schon. Spannend, was man mit dem alles kann, oder? Da kannst du durch Wände hindurch und du kannst einfach da sein und dann macht, wupp, kannst du wieder an einem anderen Ort sein. Finde ich genial. Absolut. Da öffneten sich ihre Augen und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schriften öffnete, sagten sie da zueinander. Und im Vers 45, wo er mit den Jüngern dann am See Genezareth ist und Brot und Fisch isst, heißt es dann auch, da öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. Dieser Augenblick, als er das Brot gebrochen hat, mit ihnen Gemeinschaft gehabt hat, also das ist entscheidend, er ist mit ihnen reingegangen, zuerst wollte er ja nicht, und dann ist er mit ihnen in das Haus hineingegangen. Das heißt, er hat zuerst hat er gesagt, nein, ich gehe weiter. Und dann ist er reingegangen und hat gesagt, doch, ich komme jetzt und habe mit euch Gemeinschaft. Und dann sind sie hinein und haben diese Gemeinschaft begonnen. Zusammen essen ist Gemeinschaft. Es ist eine der engsten Gemeinschaften, die wir kennen als Menschen, oder? Untereinander. Dass wir zusammen essen. Und Essen spielt eine sehr wichtige Rolle in der Bibel sowieso. Und jetzt sitzen sie da und das ganze Ereignis passiert. Das zeigt uns, Jesus will uns nicht nur helfen, die Schrift, die Bibel zu verstehen, sondern und uns zu zeigen, was Gott uns durch die Bibel mitteilen will, sondern Jesus hat ein anderes Interesse, dass wir ihm ganz persönlich begegnen. Immer wieder neu, dass wir ihm begegnen. Und in dieser Begegnung sind ihnen die Augen aufgegangen. Da sind ihnen die Augen aufgegangen. Er hilft, die Schrift zu verstehen, aber er ist, wenn wir mit ihm zusammen sind, wenn wir diese auf diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit Jesus Christus eingehen, es uns einladen lassen und diese Gemeinschaft treten, dann passiert viel, viel mehr. Wir erkennen ihn. Und im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 hat Jesus gebetet, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben, Christsein, der Inhalt des Christseins im Generellen, was wir alle sagen, was wir alle wünschen, was wir uns alle erhoffen, auch gerade von Jesus, dass wir ein ewiges Leben haben, dass wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sind, dass wir im Himmel sind schlussendlich. Das ewige Leben beginnt nicht nach dem Tod, sondern das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo wir ihn erkennen. Wo wir ihn erkennen. Und wie es in der Ehe ist, oder, dass wir uns auch immer wieder neu erkennen müssen, ja, dass wir miteinander in einem Prozess sind, wo wir einander kennenlernen. Genauso ist es auch mit Jesus, dass wir immer wieder diese Begegnung haben mit Jesus, dass wir immer wieder diesen Moment haben, der tiefen, innigen Gemeinschaft mit ihm, wo wir ihn erkennen, wer er wirklich ist. Wie großartig, wie herrlich, wie wunderbar, wie konsequent, wie klar er ist, wie mächtig er ist. Das beschreibt auch das Wort, das in der Bibel steht, dass er hat ihnen die Augen geöffnet. Das heißt nicht einfach, sie erkennen plötzlich was, das heißt vollständig öffnen. Man sieht über das Sichtbare hinaus, über die Realität, in der wir leben, in der sichtbaren Welt, hinaus in die geistliche Welt und entdeckt, wow, wer Jesus wirklich ist. Und das löst etwas aus, Jesus zu begegnen. Und das wünsche ich euch. Ich wünsche das mir, ich wünsche das uns allen, dass wir Jesus immer wieder neu begegnen, dass wir ihm ganz persönlich begegnen dürfen. Und das löst etwas aus, nämlich wenn Gottes Gegenwart kommt, wenn wir diese Gegenwart Gottes erleben, dann werden wir auch transformiert. Dann fällt so viel ab von uns. So viel. Alles, was uns so Mühe macht und schwer, fällt ab von uns. Was habe ich am Anfang gesagt von diesen zwei Jüngern, wie ihr Zustand war? Hoffnungslos, erschüttert, enttäuscht, traumatisiert und, oder? Schaut sie jetzt an nach der Begegnung. Oder ist noch das brennende Herz? Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Sie sind wieder voller Hoffnung. Die Hoffnungslosigkeit ist verschwunden. Da, wo sie weggelaufen sind, sind sie wieder zurückgegangen. Sofort sich wieder aufgemacht und sind zurückgegangen nach Jerusalem, die 11 Kilometer zurückgelaufen. Ich weiß nicht, ob sie noch gejoggt sind und gesprungen sind, ich weiß es nicht. Aber sie hatten wieder neue Hoffnung. Sie hatten wieder ein Bild, wofür es das Leben lohnt. Sie sind wieder zurückgegangen zu den anderen Jüngern. Hey, Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Das ist das, was ich euch wünsche. Ich wünsche euch, dass euer Herz brennt und dass ihr in Hoffnung, in voller Hoffnung, eure Augen auf Jesus richtet und ihn erkennen dürft. Amen. Danke, Jesus, für deine Güte und deine Treue. Danke, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du uns auch begleitest in den dunklen Schatten des Todestals, dass du da bei uns bist. Und danke, dass du gerade dort in diesen Momenten nicht nur einfach da bist, sondern dass du uns da auch begegnest. In einer Art und Weise, dass wir dich erkennen dürfen, dass wir neu gestärkt werden, dass wir neue Hoffnung kriegen, dass wir neue Freude bekommen, dass wir neue Kraft bekommen und entdecken, wie sehr es sich lohnt, mit dir zu leben. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist einfach jedem Einzelnen hier in diesem Raum das gibst, was es jetzt braucht, was es in diesem Moment braucht. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Amen.